Der Predigttext steht typischerweise in der Bibel, aber ist vielleicht nicht so oft am Heiligen Abend zu hören. Und doch habe ich mich entschlossen, einfach mal diesen Weg mit diesem Wort zu wählen. Aus Johannes, Evangelium Johannes, Kapitel 3, ab Vers 14 bis Vers 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Wir leben in einer Zeit, in der man den Eindruck hat, nichts von dem, was all die letzten Jahrzehnte galt, Halt und Orientierung gab, ist nach wie vor garantiert. Die innere Sicherheit, so hören wir, ist bedroht. Wir kommen vom Schrecken und Erschrecken des Attentats in Berlin. Wir erleben eine unsägliche Tragödie als Zuschauer, wenn wir anschauen, was in Aleppo geschieht. Viele Orte des Elends, im Zuge der ganzen Globalisierung, immer näher in unsere Häuser getragen, durch alle möglichen Medien, sehen wir gar nicht und hören wir nicht. Obwohl wir so eine unglaubliche Anzahl von Informationsmöglichkeiten haben. Die Hungersnöte in Afrika gehen an uns fast unbemerkt vorüber. Die Not in den Ländern Südamerikas, in den Slums, sie erreichen uns kaum. Hier und da staunen wir vielleicht, dass man mittlerweile in manchen Gebieten Mexikos, auch Brasiliens, Wohngebiete einzäunt, wie einst Berlin eingemauert war, um sich vor den Bösen zu schützen, dass alle die privilegiert, die darin wohnen, sicher sind und nachts nicht überfallen werden. Die Zeiten sind rauer geworden, unsicherer. Die Welt hält zurzeit den Atem an und weiß nicht, was in den nächsten Monaten passieren wird, wenn der Wechsel der amerikanischen Präsidentschaft vollzogen sein wird. Die Zeiten sind gewaltiger und gewalttätiger geworden. Und in all dem spürt man in den Menschen eine Sehnsucht danach, dass etwas bleibt. Vor einigen Jahren gab es dieses wunderbare Lied »Gib mir ein bisschen Sicherheit«. Ein kleines bisschen Sicherheit. Irgendetwas oder irgendjemanden, an dem man sich festhalten kann. Unglaublich dagegen scheint es, dass in Berlin auch gestern Abend 30.000 Menschen Eintritt zahlten, um im Stadion von Union Berlin eine oder anderthalb Stunden lang Weihnachtslieder zu singen. Unglaublich, oder? Da kommen 30.000, es gibt auch noch andere Fußballstadien, wo das, die Zahlen nicht ganz so groß, aber Berlin hat damit angefangen. Menschen zahlen Eintritt, um Weihnachtslieder zu singen und die Weihnachtsgeschichte zu hören. Und der Pressesprecher des Vereins sagt in einem Interview, in Zeiten wie diesen, die so unsicher sind, gibt es Menschen Sicherheit. Man rückt zusammen. In Zeiten, in denen es kalt wird und unmenschlich wird, braucht es Momente, wo wir uns vergewissern, dass menschliche Wärme nicht zu Ende geht, dass Liebe nicht ausgelöscht ist, dass es sich lohnt, miteinander, beieinander zusammenzurücken, Hoffnung zu haben. Man will nicht untergehen in Angst und Hoffnungslosigkeit und in der Bedrohung. Wir brauchen einen Ort, einen Anker, der uns Halt gibt. Und da tut es gut, miteinander, beieinander zu sein, nicht alleine zu sein, ist schon eine große Hilfe. Miteinander zu singen, lässt einen manche Not vergessen. Und wenn dann das Stadion, so wie gestern, noch in Dunkel gehüllt ist und 30.000 Kerzen dabei glühen und man bei Kerzenlicht in einem Stadion singt, das geht zu Herzen, das tut der Seele gut. In Zeiten wie diesen brauchen wir solche Orte und Momente. Ich liebe an der Bibel die Ehrlichkeit, mit der sie berichtet, dass es eigentlich noch nie anders war. Vielleicht nicht so global verdichtet, vielleicht noch nicht in der Stundenzahl, die Gott dieser Welt gegeben hat, so nah am Wiederkommen wie jetzt. Und doch hat es das zu allen Zeiten gegeben. Flucht und Elend, Not, Krankheit, Tod, Angst war schon immer in der Menschheit, solange wir das Paradies verraten haben und Gott den Rücken gekehrt haben. Der Evangelist Johannes zieht diese Brücke, indem er sagt, und wie Mose in der Wüste die eherne Schlange erhöht hat. Und er bezieht sich da auf eine Situation, als das Volk Israel, das Volk Ägyptens verlassen hatte, aus der Gefangenschaft ausgezogen war, verfolgt war, in die Wüste kam und sich mit dem kargen Leben der Wüste auseinandersetzen musste. Sie hatten das Versprechen von Gott, er führt sie in das gelobte Land. Eigentlich eine Strecke, die man in 4 Wochen schaffen könnte, von Ägypten nach Kanaan, aber weil das Herz des Menschen böse ist und immer seine eigenen Wege sucht und weil sie so borniert gegen Gottes Anweisungen gelebt und gehandelt hatten, mussten sie ein paar Ehrenrunden in der Wüste drehen, 40 Jahre lang. Die meiste Zeit davon lagerten sie. In der Hitze, in der Dürre, in der Kargheit der Wüste. Und dann war es wieder einmal so weit, dass sie meckerten. Sie moserten über das wenige Essen, immer nur Hamburger oder Mannaburger. Das ist man ja irgendwann auch über. Immer nur Wachteln, immer nur Wasser. Das war so, nee. Das konnte man irgendwann nicht mehr aushalten. Und sie zogen weiter und meckerten wieder. Und in dieser Zeit war es dann so, dass sie durch eine Gegend kam, die gefüllt war mit vielen Schlangen, wo viele Menschen starben. Und sie waren verzweifelt. Und Gott wies den Mose an, bilde eine Schlange ab, setzte sie auf einen Stab. Und wer gebissen ist, wer des Todes ist, wer von der Schlange gebissen wurde, soll diese eiserne Schlange auf dem Stab anschauen und dann soll Rettung werden. Und der Evangelist Johannes ist bekannt dafür, wenn man ihn liest, er hat eine ganz bestimmte Art zu schreiben. Er gibt sich ein Stichwort vor, das er dann im Laufe der nächsten Verse variiert. Er beginnt mit einem Gedanken und entwickelt ihn weiter. Man hat den Eindruck, man ist immer noch am Anfang, aber heimlich hat er einen weitergenommen. So auch hier. Er beginnt mit dem Bild der Schlange, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Erhöht, das ist ein Stichwort, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Hinweis auf die Kreuzigung. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. So wie die Israeliten damals glauben mussten, wer zu der Schlange guckt, wird gerettet. So müssen wir zu Jesus ans Kreuz schauen, um gerettet zu werden. Diesen Gedanken entwickelt Johannes und sagt es dann komprimiert so: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott schaut seine Schöpfung und seine Menschheit an und sein Herz ist voller Liebe für diese Truppe. Ihr wisst, ich versuche immer, so große theologische Gedanken irgendwie in Bildern auszudrücken, die in unserem Alltag vorkommen. Ich habe die ganze Tiefe meiner unmenschlichen Gedankenwelt kennengelernt, als unsere Kinder klein waren. 6 Jahre lang haben wir nicht durchgeschlafen, 2 bis 6 Mal sind wir pro Nacht aufgestanden. Irgendwas war immer, Schnulli verrutscht, Ohrenschmerzen, Schnupfen. Es war immer irgendetwas. Mit anderen Kindern habe ich gebetet, dass sie schlafen und sie schliefen. Und meine Kinder schliefen nicht. Und wenn man dann nachts immer wieder aufsteht, gerade eingeschlafen ist, wieder aufsteht, man hat ja nicht nur sozusagen die Kinder, man hat ja dann auch noch einen Ehepartner, den es auch trifft, auch gerade eingeschlafen. Und irgendein, man wünscht sich so sehr, man kommt irgendwann mal wieder 6 oder 8 Stunden durch die Nacht. Da kommen ein ganz unheilige Gedanken. Ganz unheilige Gedanken. Und dann geht man morgens am Kinderbett vorbei, weil der Tagesjob ruft. Man haut sich und schält sich aus dem Bett. Die Augenringe auf dem tiefen Jochbein liegend. Da geht man am Kinderbett vorbei und was sieht man dort? Entspannt ruhende, moppelige, süße kleine Brocken, die ganz tief schlafen. Dann steht man davor und dann merkt man so innerlich, und man liebt sie doch. Man kommt nicht weg davon, man liebt sie doch. Dann ertappt man sich nach einer furchtbaren Nacht, dass man lächelt und dass man sich freut und dass man dem kleinen Kerlchen wünscht, dass es jetzt auch schlafen kann und stark wird und wächst und dass auch der Stress der Nacht für dieses Kind vorbei ist. Gott sieht seine Menschheit an wie ein Vater seine Kinder und er liebt sie doch. Und es dreht ihm die Eingeweide um, wenn er sieht, wie sie sich verlaufen haben und wie sie nicht rauskommen aus dem Elend und aus der Not. Ich habe so beim Lesen des Abschnitts gedacht, es wird so vom Johannes entfaltet, dass Gott nicht gekommen ist in Jesus Christus, um diese Welt zu richten, um sie platt zu machen, um sie klein zu machen, um sich zu rächen an der Ungerechtigkeit dieser Menschen, die Gottes Schöpfung kaputt machen. Ich dachte so fast zynisch dabei, das braucht Gott gar nicht, das besorgen wir für ihn selbst. Platt und kaputt kriegen wir alles. Aber heil und gesund, gerecht und aufrichtig, neu und Licht, heil und ganz, das schaffen wir nicht aus uns selbst. Gott sieht seine Menschheit, sieht die Kinder Gottes, sieht die Menschen, wie sie leben, wie sie das Erbe Gottes durchbringen und hat Erbarmen und Mitleid. Er liebt diese Welt und er schafft einen Ausweg. Er sendet seinen Sohn, Er will, dass Menschen den Weg zurückfinden und er will sie einladen durch seinen eingeborenen Sohn. Alles, was die Menschen tun müssen, ist zu glauben, dass dieser Jesus Christus der ist, auf den wir unsere Hoffnung setzen können. Alles, was wir tun müssen, um diesen Anker in unserem Leben zu haben, diese Sicherheit, auf der wir stehen können, ist zu glauben und zu vertrauen, dass dieser Jesus den Unterschied macht. Johannes schreibt, wir brauchen gar nicht auf ein fernes Gericht dereinst zu warten. Allein diese Entscheidung in hier und jetzt bedeutet es eigentlich schon, dass wir gerichtet sind oder gerettet sind. Wer diesem Jesus sein Leben anvertraut, wer sich einlässt auf die Botschaft, dass Gott in Jesus Christus den Erlöser, den Retter geschickt hat, der ist jetzt schon gerettet und hat ewiges Leben. Und wer das nicht tut, da ist die Bibel ganz nüchtern und Johannes auch in seiner drastischen Sprache, wer das nicht tut, der ist schon gerichtet. Nicht durch einen anderen, sondern die eigene Entscheidung hat mich dem Gericht anheimgegeben. Gott sendet seinen Sohn als Retter in diese Welt, um Menschen zu erlösen, die schuldig geworden sind. Er stirbt für die Schuld der Menschen am Kreuz. Es gibt keinen, der nicht schuldig wird, im Großen oder im Kleinen. Wir reden uns oft ein, dass wir so schlimm gar nicht sind. Ich will nur erinnern an die 10 Gebote, nur an diese 10, gar nicht an die vielen anderen der Straßenverkehrsordnung, sondern nur an die 10 Gebote. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wie oft tun wir das nicht? Und wie oft haben wir es nicht getan? Wie oft werden wir schuldig, indem wir Dinge gegen die Eltern entscheiden, tun und machen, nicht nur, weil sie anderer Meinung sind, sondern weil wir uns an ihnen in irgendeiner Form rächen wollen, weil wir es nicht gut meinen, weil wir ihnen den Respekt schuldig bleiben, der ihnen eigentlich gebührt. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Wie oft entwischt es uns? Ach Gott, oh Gott, ach Gottle. Wie oft fluchen wir, indem wir nicht den Fluch aussprechen, sondern den Namen Jesu als Fluch verwenden. Ich habe schon einmal darauf hingewiesen, gerade in der englischen Sprache, wenn irgendwas passiert, Jesus, Jesus. Aber es ist keine Anrufung seines Namens zur Ehre des Namens. Interessant, man nimmt diesen Ruf gibt es bei keiner anderen Gottheit in dieser Welt. Nur bei ihm. Nur hier kann man den Namen so missbrauchen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wovon das Herz voll ist, davon reden wir. Wovon reden wir mehr? Von Jesus oder von unseren Hobbys, von unseren Träumen? Was ist die heimliche Gottheit in meinem Leben? Du sollst nicht töten. Wir haben es vielleicht noch nicht getan, aber in dieser Welt wird getötet ohne Ende. Ich fand es jetzt so dramatisch, ironisch, sarkastisch, was immer ihr setzen wollt. Da wird überliefert, dass sich Präsident Putin wünscht, dass die Nationen zur Einsicht kommen. Aber der Weg, den er wählt, ist der Weg der Aufrüstung, der Waffen und des Tötens. Da soll Einsicht werden. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Wie viel lügen wir? Wie oft übertreiben wir? Wir werden schuldig. Wir sind alle schuldig geworden und wir brauchen einen, der uns unsere Schuld vergibt. Wer ist das? Ich selber kann mir meine Schuld nicht vergeben. Ich kann sie mir zur Seite schieben, kann sie übertünchen. Aber sie bleibt, sie wird mir nicht wirklich vergeben. Es braucht einen, der sie aus meinem Leben nimmt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dann ist da die Frage nach dem Tod. Wir alle haben irgendwie Angst vor dem Tod. Wir alle wissen nicht, wie er wird. Wir alle haben nur eine begrenzte Spanne des Lebens. Wozu, wofür, was kommt danach? Ist alles aus? Jesus hat das Mandat des Vaters angenommen und ist ans Kreuz gegangen, nicht nur um unsere Schuld zu vergeben, sondern auch durch die Auferstehung die Tür zur Ewigkeit für uns aufzumachen, die wir ihm glauben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Weihnachten bedeutet, da kommt der Retter der Welt. Da kommt einer, an den wir uns halten können. Da kommt einer, der uns Hoffnung gibt. Da kommt einer, der reinsteht und das Schwere durchlitten und durchlebt hat, was zum Menschsein gehört, wie wir auch. Aber der nicht zurückgeschlagen hat, sondern der in Liebe seinen Weg zu Ende gegangen ist bis ans Kreuz. Der Martyrium und Folter auf sich genommen hat, der stehen geblieben ist und bis zum Ende geliebt hat. Weihnachten bedeutet, der Retter kommt. Nicht ein süßlicher kleiner Lockenkopf. Da kommt einer, der wirklich sein Leben gibt, damit es für uns menschlicher wird und in dieser Welt menschlicher werden kann. Jeder, der zu diesem Jesus kommt, der zu diesem Licht in der Dunkelheit kommt, wird selbst entzündet und zum Licht. Und darum geht es. Dass wir vergeben, erneuert, berührt von Gottes Licht und Geist, selber zu Lichtern werden in dieser Welt, die anderen Hoffnung geben, die andere lieben, die anderen vergibt, die etwas von der Ungerechtigkeit aus der Welt herausnimmt, indem wir versuchen, diesem Weg Jesu zu folgen und nachzugehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Den ersten Schritt ist Gott gegangen, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist sein Geschenk. Und weil er dieses Geschenk macht, sind wir aufgefordert, ihm zu folgen. Weil er schon diesen Weg gegangen ist, können wir einstimmen auf den Weg, den er uns vorausgegangen ist. Können wir folgen in den Fußstapfen, die er hinterlassen hat. Weihnachten bedeutet, es wird Licht in dieser Welt und in meiner Welt, damit durch mich ein wenig Licht wird in diesen dunklen Zeiten, die immer kälter werden. Möge es Weihnachten werden in unseren Herzen an diesem Christfest. Amen.